Ich grüße uns alle ganz herzlich, einmal am Gedenktag der Reformation mit Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und dann Gruß zur ersten Versammlung an diesem Tag unter dem Thema Sei ganz sein. Dazu wird heute Morgen Bruder Jens Döhling sprechen. Einmal das Thema, sei ganz sein. Ich lese uns aus Johannes 12, die Verse 25 und 26. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren. Bis dahin möchte beten, soweit es geht, wollen wir uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute Morgen auch wieder unter deinem Wort zusammen sein dürfen. Wir danken dir, dass du dein Wort auch unserem Volk gegeben hast, dass du zur Zeit der Reformation ja, das so geführt und geleitet hast, dass dann auch die Bibel übersetzt werden konnte. Wir danken dir dafür, dass wir bis heute dein Wort haben und wir wollen dein Wort nicht gering achten. Das, was du uns zu sagen hast durch dein Wort, und das möchte uns auch heute Morgen wieder groß werden. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht, uns dein Wort weiterzugeben, dass es in unsere Herzen dringt, dass wir gestärkt werden, dass wir wissen, was wir an dir haben. Amen. Wir setzen uns wieder. Ich lese uns als Predigttext Lukas 19, 1 bis 10. Und er zog hinein und ging durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus. Der war ein Oberster der Zöllner und war reich. und er begehrte, Jesum zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Volk, denn er war klein von Person. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf dass er ihn sehe, denn allda sollte er durchkommen. Und als Jesus kam an die Stätte, sah er auf und ward sein Gewahr und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle, dass er bei einem Sünder einkehrte. Zachäus aber trat da und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und so ich jemand betrogen habe, das gebe ich vielfältig wieder. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, weil er auch Abrahams Sohn ist. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, also zu retten, das verloren ist. Bis dahin der Text.
Einen schönen guten Morgen. Es ist wieder eine dieser Geschichten, die in der Sonntagsschule jedes Jahr einmal erzählt werden. Ich hoffe, wir können noch ein paar Gedanken heute Morgen zu fassen kriegen, die wir vielleicht zu hören nicht so gewohnt sind, die uns vielleicht noch mal weiterhelfen. Es ist wieder ein Abschnitt aus dem Dienst Jesu, den uns nur Lukas berichtet. Deshalb stehen wir wieder vor der Frage, warum tut er das? Was will der Berichterstatter und was will der Geist Gottes, was wir von Jesus begreifen sollen? Auch die Frage wäre interessant, aus der Zeit Jesu in Jericho erfahren wir sonst eigentlich nichts. Wir haben unmittelbar davor die Heilung des blinden Bartimäus vor Jericho. Aber war da denn nicht noch mehr? Was ist also Lukas an diesem Bericht so wichtig, dass er ihn bringt, dass er so heraussticht? Diesen Fragen möchte ich gerne mit uns heute Morgen ein bisschen nachgehen. Lasst uns dafür auch nochmal miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir werden von deinem Wort in eine Begebenheit aus deinem Erdenleben hineingenommen, die uns in besonderer Weise dich vor Augen stellt und bitten dich darum, Herr, lass deinen Heiligen Geist an uns wirken, dass er uns die Augen des Herzens und der Sinne öffnet für dich, für deine Wahrheit. Und öffnet auch dafür, wie du deine Wahrheit in unser Leben hineinpflanzen und aufgehen lassen willst. Wir bitten dich um die Macht deiner Wahrheit, wir bitten dich um die Kraft deiner Auferstehung für unser Leben zu unserem Heil und zu deiner Ehre. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr. Mach uns still und rede du. Amen. Nach meinem Dafürhalten sind es die beiden letzten Verse, die hier von herausragender Wichtigkeit sind, weil sie ganz Grundlegendes über Jesus aussagen. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das sagt ganz Grundlegendes darüber aus, wovon die Begegnung Jesu mit Zachäus bestimmt und gestaltet ist und worin sie ihren Sinn hat. Und das Selbstzeugnis Jesu, des Menschen Sohn, ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das stellt uns ja, den tiefsten Grund des Kommens Jesu Christi vor. Und wie Jesus dem Zachäus begegnet, das macht diese beiden Dinge in einer wunderbaren Weise deutlich, wie ich meine. Dem wollen wir mal ein bisschen hinterher spüren. Was bedeutet es, wenn Jesus zu Zachäus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren? Und wie sieht das aus, wenn Jesus von sich sagt, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist? Da war also dieser Oberzollchef von Jericho, ein in der ganzen Stadt gehasster Mann, dennoch ein Jude, aber ausgeschlossen von allem, was das bedeutet. Teilweise durch das Wirken anderer davon ausgeschlossen, zu einem ganz wesentlichen Teil aber auch durch das eigene sündige Verhalten davon ausgeschlossen, dass er ein Betrüger war, ein Wirtschaftskrimineller, das gibt er hinterher ja selber zu. Diesen Zachäus, den sucht sich Jesus in einer ganz besonderen Weise. Aber dieser Zachäus, der sucht zunächst mal tatsächlich auch Jesus. Es war gerade vorher vor den Toren von Jericho die Heilung des Bartimäus passiert. Das dürfte für einigen Wirbel gesorgt haben. Deswegen war wahrscheinlich ganz Jericho auf den Beinen und war auf dem Weg Richtung Stadttor, um sich diesen Jesus anzugucken. Ich glaube, hier liegt der erste entscheidende Unterschied zwischen ganz Jericho, den frommen Juden, und Zachäus. Von Zachäus bekommen wir die, wie ich finde, hochgradig bemerkenswerte Aussage, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Wir haben ganz Jericho hier unterwegs, Jesus zu sehen, wahrscheinlich mit der Motivation, was er täte. Gerade draußen vor dem Tor was getan, da gucken wir jetzt mal, was er jetzt tut. Eine heutzutage immer noch durchaus verbreitete Haltung, Jesus zu sehen, was er täte. Das gibt es in Gemeinden, das gibt es vor allem aber auch außerhalb der Gemeinde und wird dann meistens zur Kritik an Jesus herangezogen. Mach doch mal was, damit ich dir glaube. Zachäus hat eine andere Herzenshaltung, die er an Jesus richtet. Er will nicht sehen, was Jesus tut. Er will Jesus kennenlernen als den, der er ist. Das entscheidet ihn ganz fundamental. Wir haben das in Berichten in den Evangelien häufiger schon mal, dass diese Spektakelsucht da zu Jesus gebracht wird. Selbst Pharisäer und Schriftgelehrte begegnen Jesus mit dem Satz, was tust du für ein Zeichen, damit wir dir glauben? Das geht bis dahin, dass Jesus den Leuten, die von ihm ein Zeichen fordern, ins Gesicht sagt, wisst ihr was, Leute, ich tue jetzt mal gar nichts mehr. Ihr mit euren Zeichenforderungen habt es jetzt so weit gebracht, dass euch mal gar kein Zeichen mehr gegeben wird als das Zeichen Jonas. Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches. Das ist passiert von Karfreitag bis zum Ostermorgen. Und auch dazu muss man ja mal die Frage stellen, hat dieses Zeichen Jonas so furchtbar viel bewirkt, dass jetzt die Massen zu ihm geströmt wären? Das war doch nicht so. Dadurch wird der Glaube nicht gezeugt. Dadurch wird der Glaube nicht hervorgerufen und auch nicht gefördert. Diese Forderungen, sagte ich ja gerade schon, die gehen so weit, dass Jesus seinen Leuten irgendwann mal oder den Zuhörern irgendwann mal sagt, denkt ihr, ich habe es nötig, euch permanent mit meinem Personalausweis vor der Nase rumzuwedeln? Das mache ich jetzt mal einfach nicht mehr. Und dann ist die Motivation der Leute ans Ende gekommen, die zu Jesus kommen, weil deren Erwartung auch nicht erfüllt wird. Wenn sie begehren, Jesus zu sehen, was er täte, und er tut nichts, dann ist das schnell zu Ende. Die Herzenshaltung, die Jesus wirklich begegnet, ist aber die des Zachäus. Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Weiter hinten in der Geschichte wird das deutlich, dass Zachäus sich als einen sündigen und verlorenen Menschen schon erkannt hat, dass ihm aber keine Wege offen standen, daran irgendetwas zu ändern, bis zu dieser Situation, bis Jesus nach Jericho kommt und er seine Chance sieht, Jesus kennenzulernen als den, der er ist. Die Zuschauerhaltung, die vielleicht die meisten anderen hatten, die muss er aufgeben. Er kann nicht an seinem Zollhaus stehen bleiben mit verschränkten Armen und warten. Er muss ja irgendwann hier vorbeikommen, ist das Hauptzollamt. Und dann gucke ich mir den mal an. Das ist nicht die Herzenshaltung des Zachäus, das ist auch keine Herzenshaltung, die irgendeine Chance in sich trägt, Jesus zu begegnen. Zu dieser Begegnung wird es nicht kommen. Die Herzenshaltung, die Jesus begegnet, finden wir berichtet in dem Satz, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Begehren heißt ja, dann unternimmt einer Anstrengungen, um das in die Tat umzusetzen. Da überlegt sich einer was, wie kann ich das machen? Wie kann ich zu Jesus kommen und kennenlernen, wer er ist? Daran wird er von den Volksmassen gehindert. Aber dieses Begehren, das treibt Zachäus um. Hat er auf Jesus die Hoffnung gesetzt, dass er dann doch jetzt endlich mal derjenige ist, der sein Sündersein und sein Verlorensein beenden kann, der ihn zurückbringen kann in die Gottesgemeinschaft? Setzt er auf Jesus das Vertrauen, dass da einer ist, der ihn aus dem Ausgestoßensein in die Gemeinschaft zurückbringen kann und letztlich auch aus dem Ausgestoßensein in den Tod des Sünders zurückbringen kann in die Lebensgemeinschaft mit Gott? Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Er hatte viel von Jesus gehört. Interessanterweise ruft Bartimäus als einer der ganz wenigen Jesus mit dem Messias-Titel Sohn Davids an. In Jericho scheint es allerdings also ein paar Leute gegeben zu haben, die in Jesus mehr als den Wunderrabbiner sahen, die in Jesus schon den Messias sahen. Bartimäus gehörte dazu und redet ihn als Sohn Davids an. Ist die Herzenshaltung des Zachäus vielleicht die, die sagt, diesen Sohn Davids, den will ich kennenlernen, denn das ist der, den Gott geschickt hat, mich, verlorenen Menschen, aus der Verlorenheit herauszuholen. Kann ich das in diesem Jesus von Nazareth finden? Ist er der Messias Gottes? Ist er wirklich der Sohn Davids, der Sündenvergebung, das Befreien von Sündenketten und das Befreien aus dem Tod mit sich bringt? Kann ich mich an diesen Jesus von Nazareth so hängen, dass das auch für mein Leben die Wahrheit wird? Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Ist er das wirklich? Auch seelsorglich steckt da ja eine ganze Menge drin, gerade in der Lebenssituation des Zachäus als eben eines Nicht-Angenommenen. Sein ganzer Reichtum bringt ihm menschlich ja gar nichts. Was für eine verelendete Seele muss in dem Mann zu Hause gewesen sein, durch das Leben, das er führte. Wie viel Perspektive, wie viel Hoffnung, wie viel Beziehung kann er sich kaufen durch seinen Reichtum? Und dann ist da dieser Jesus und die Frage, ist der das vielleicht, der das ändern kann, der das heilen kann? Wir haben im Lukas-Evangelium schon mal einen ganz ähnlichen Bericht. Damals in Kapernaum war es eine Frau, die seit 12 Jahren blutflüssig war. Dieses körperliche Elend kann ich als Mann nicht nachvollziehen. Das seelische Elend, das das bedeutet, das kann man vielleicht ein bisschen mitempfinden, da durch diese Unreinheit, und von Unreinheit sprachen wir ja vorgestern, der totale Ausschluss in jeder Hinsicht ihre neue Lebensrealität war. Hatte sie Kinder, hatte sie einen Mann, hatte sie jetzt nicht mehr. Zugang zur Synagogengemeinschaft hatte sie jetzt nicht mehr. Der Bericht, den Lukas gibt, legt nahe, dass sie mal eine wohlhabende Frau gewesen sein muss. Sie hat nämlich 12 Jahre damit zugebracht, ihr Geld zu den Ärzten zu tragen, die ihr nicht helfen konnten. Jetzt war sie außerdem noch eine arme Frau, eine Hoffnungslose, eine Frau ohne Perspektive, eine Frau ohne Beziehung, eine Frau ohne Chance auf eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und dann steigt da dieser Jesus aus dem Boot und sie quetscht sich so ein bisschen durch die Menschenmenge und denkt sich, wenn ich ihn doch nur anfassen könnte, vielleicht wäre mir damit ja schon geholfen. Und dann fasst sie ihn und von Jesus geht eine Kraft aus. Das darf man sich jetzt nicht magisch vorstellen. Das darf man sich aber schon so vorstellen, dass diese Frau aus ihrer Hoffnungslosigkeit, aus ihrer Perspektivlosigkeit, aus ihrer Trostlosigkeit, aus ihrer Einsamkeit einen Glaubensgriff gemacht hat. Und mit diesem Glaubensgriff hat sie nach Jesus gegriffen. Dieser Glaubensgriff nach Jesus, der hat sie mit Jesus verbunden und der hat die Kraft Jesu Christi in ihr Leben hineingebracht, sodass Jesus zu ihr sagen kann, geh hin, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Kann das dieser Jesus, von dem Zachäus das gehört hat, vielleicht auch für ihn? Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Mit diesem Herzen, aus aller Trostlosigkeit, aus aller Perspektivlosigkeit, hofft er auf Jesus und entwickelt aus dieser Hoffnung ein Begehren, ihn wirklich zu sehen. Und sich da auch nicht abspeisen zu lassen. Da es ihm unmöglich gemacht wird, geht er vor. Er weiß ja ungefähr, welchen Weg Jesus ziehen wird. Und klettert auf diesen Maulbeerbaum. Und jetzt passiert als nächstes etwas, was ich als etwas ganz Großartiges ansehe und gleichzeitig als etwas ansehen muss, wo ich persönlich sehr in Frage gestellt bin. Zachäus sitzt also auf dem Maulbeerbaum, hält sich vielleicht so einen Ast vor das Gesicht und guckt da so durch. Wann kommt er denn? Und dann macht Jesus Folgendes nicht. Jesus geht nicht vorbei und zieht hinter der nächsten Straßenecke Andreas am Ärmel und sagt, Andreas, da hinten in dem Baum, hol den mal her. Das macht Jesus nicht. Was er stattdessen macht, ist, er stellt sich genau unter den Maulbeerfeigenbaum und ruft nach oben, Zachäus, steige eilends herab, ich muss heute bei dir einkehren. Jesus stellt sich zur Begegnung mit Zachäus und verbindet damit die hoheitliche Erwartung, dass Zachäus sich in die Begegnung mit Jesus rufen lässt. Die Situation muss man sich mal konkret vorstellen, vielleicht überliest man das zu leicht. Der oberste Chefzöllner von Jericho sitzt da oben im Baum, versucht alles, um nicht entdeckt zu werden und wird jetzt in die Begegnung mit Jesus gerufen. Und wird von Jesus gewissermaßen dazu gerufen, sich vor ganz Jericho zum Vollkasper zu machen. Wenn ihr mal ganz still seid, könnt ihr wahrscheinlich das Gegröle von Jericho noch durch den Bibeltext hören. Der alleroberste Zöllner, der Verbrecher da, der Wirtschaftskriminelle, der Betrüger, sitzt da oben im Baum und muss jetzt runterklettern wie ein kleiner Junge und macht sich hier zum Hampelmann. Zachäus hat ein Herz, das begehrt, Jesus zu sehen und das deswegen auch bereit dazu ist, sich von Jesus in eine Begegnung hineinrufen zu lassen, die ihn selbst, seine bisherige Stellung, seine ganze Ehrpuzzeligkeit, seinen ganzen sozialen Geltungsanspruch kostet. Davon konnte er nichts aufrechterhalten, als er vom Baum runterklettern musste. Zachäus lässt Jesus das zu. Zachäus lässt sich von Jesus in diese Begegnung hineinrufen. Der zieht nicht noch ein paar mehr Äste vor den Kopf und fängt an zu pfeifen. Hier ist nur ein Vögelchen, sonst ist keiner da. Er steigt runter. Er lässt Jesus diesen Hoheitsruf in die Begegnung zu. Und er zieht die Konsequenzen aus diesem Hoheitsruf, indem er in die ihm geschenkte Begegnung hineintritt, koste es ihn auch, was es wolle. Dadurch erfüllt sich sein Herzensbegehren, dass er sich als äußeren Menschen, als Showfigur, als Erscheinung, als gesellschaftliche Größe komplett in Frage stellen und seine Fassaden auch komplett einreißen lässt von Jesus. Und dieses Fassadeneinreißen, dieses konsequent in die Begegnung mit Jesus treten, das ist der erste Punkt, auf dem das Siegel Jesu liegt. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Hier kann Zachäus nämlich nichts mehr zurückhalten. Und hier führt das Begehren seines Herzens, Jesus zu sehen, wer er wäre, auch zu einer großen Belohnung, dass Jesus ihn in die Begegnung ruft. Dieser Ruf der Begegnung findet bei Zachäus die Antwort in völliger Konsequenz und völliger Kompromisslosigkeit, die Begegnung mit Jesus zu suchen, koste es ihn auch, was es wolle. Da bin ich vielleicht nicht zum ersten Mal in dieser Geschichte, aber sehr grundsätzlich persönlich in Frage gestellt. Und ich fühlte mich erinnert an die beiden ersten Könige Israels. Da ging es auch um Herzenshaltung. Bei König Saul gab es die Situation, er wollte gerne gegen die Philister in den Krieg ziehen und der Prophet Samuel trödelt. Das liegt am Namen, unser Samuel trödelt auch. Jedenfalls denkt König Saul da, naja gut, bringst das Opfer mal selber. Dann macht er das und dann kommt Samuel und stellt ihn dafür zur Rede. Und die Antwort König Sauls ist, ja, ja, schon gut, Samuel, jetzt halt aber mal den Ball flach, komm mit mir raus und hilf mir bei der Show. Dieses Tun und diese Herzenshaltung, die kostet König Saul das Königtum. Und dann gibt es da König David. Wenn man sich mal anguckt, was König David auf dem Kerbholz hat, da könnte man Saul mit einer Bewährungsstrafe davonkommen lassen. König David begeht Ehebruch und um die Folgen des Ehebruchs zu tarnen, erteilt er den Auftrag zu einem Mord. Wie kommt das, dass Gottes Wort ihn einen Mann nach dem Herzen Gottes nennt? Das kommt daher, dass anschließend der Prophet Nathan zu ihm kommt und ihm eine Geschichte erzählt von einem armen Mann, der ein Schaf hatte, und von einem reichen Mann, der viele Schafe hatte. Und dass der reiche Mann das Schaf des armen Mannes für ein Gastmahl schlachten lässt. Mit dieser Geschichte überführt König David sich selber in seinem eigenen Urteil. Er sagt, dieser Mann ist des Todes. Und Nathan sagt zu ihm, das bist du. Du bist des Todes. Dass Nathan das darf, im Namen Gottes und in der Wahrheit Gottes, dass David es annimmt und dass David daraufhin in das Heiligtum Gottes geht, die Psalmen 32 und 51 schreibt und sich vor Gott hinsetzt und sagt, sag mal, heiliger Gott, was willst du mit mir eigentlich? Könntest du nicht einen besseren finden? Das ist das Herz König Davids vor Gott. Das ist die Wahrheit Gottes, die König David zu einem macht, den Gott annimmt. In dieser Herzenshaltung ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht in seinen Taten, in allem, aber in dem Herz, das er zu Gott bringt. Da ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er lässt sich von Gottes Wahrheit seine Fassaden einreißen, selbst wenn es die Königsfassaden sind. Dadurch, indem man Jesus die Bereitschaft entgegenbringt, sich in die Begegnung zu rufen zu lassen, die er haben will, die er schenken will, und indem man Jesus die Bereitschaft entgegenbringt, sich diese Begegnung kosten zu lassen, was Jesus will, dass sie kostet, sich von Jesus die Fassaden wegreißen zu lassen, damit es eine echte, völlige, ehrliche Begegnung wird. Das ist die Herzenshaltung, die Jesus beantwortet hier bei Zachäus mit dem Satz, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Denn in dieser Verlorenheit des Zachäus, gerade darin, musste Jesus ihn suchen. Wegen dieser Verlorenheit musste Jesus in sein Haus einkehren. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Des Menschen Sohn ist eben nicht gekommen, zu suchen und zu optimieren, was eigentlich schon ganz gut ist. Für Selbstoptimierung war hier bei Zachäus in der Begegnung mit Jesus kein Platz mehr. Es war nur noch Platz für völligen Zusammenbruch. August Hermann Franke nannte das Herzenszerknirschung. Und dadurch war dann aber Platz dafür, dass Gottes Wort wahr wird. Der Herr wohnt bei denen, die zerschlagenen Herzens und zerbrochenen Geistes sind, dass er ihnen aufhelfe. So ist diesem Hause Heil widerfahren, weil der Verlorene dem Sucher zugelassen hat, ihn zu finden und ihn ganz in die Begegnung mit sich zu stellen. Und weil der Verlorene, um in diese Begegnung zu kommen, nicht nach Kompromissformeln sucht und nichts Eigenes aufrecht zu erhalten versucht. Ob Zachäus seine Verlorenheit so völlig durchschaut hat, dass ihm dieser Ruf Jesu schon zum Heilsruf geworden ist und dass er keinen Wert mehr auf das Alte legt, das wäre ihm zu gönnen und uns zu wünschen. Da wäre Zachäus uns dann ein großes Glaubensvorbild. Vielleicht war es so. Jesus geht mit Zachäus, und hier kommt auch nochmal eine klare Diagnose der Frommen. Was ist das denn für einer, der sich da jetzt mit diesem Zöllner und Sünder zum Essen hinsetzt? Da muss man sagen, ja, genau so einer ist das. Der setzt sich mit Zöllnern und Sündern zum Essen hin. Er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Es ist ja eigentlich eine Satire, wenn Jesus zu den Pharisäern sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Das soll ja nicht heißen, dass die Pharisäer in den Augen Jesu gesund waren. Sie haben sich nur dafür gehalten. Gleichwohl könnte das bedeuten, wer die Fassade seines eigenen geistlichen Gesundseins aufrechterhalten möchte, auch in der Begegnung mit Jesu, der geht an seinem Arzt vorbei. Wer das nicht möchte, wer erkennt, dass er vor Gott nicht gesund ist, sondern sterbenselend, der darf in Jesus einen Arzt finden, der nach einer tiefen Begegnung zu ihm sagt, heute ist deinem Hause Heil widerfahren. So einer ist das. Und so einer setzt sich hier mit Zachäus und vermutlich ja einer Festgesellschaft aus Zöllnern und Sündern zu Tisch. Im Himmel werde ich mir mal die DVD angucken, was da eigentlich besprochen worden ist. Das erfahren wir nicht. Was wir aber am Ende erfahren und was den Satz Jesu, die Diagnose Jesu, das Siegel Jesu, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, noch einmal begründet, ist diese völlige Lebenswende des Zachäus. Vorher ging es darum, reich und mächtig und einflussreich und was weiß ich zu werden. Und hier bei diesem Essen mit Jesus finden wir einen Zachäus, der, wenn er bisher ein Achtel seines Vermögens zusammengegaunert hat, nach diesem Abend ein Bankrotteur war. Eine einfache Rechengeschichte, die Hälfte ist direkt weg und von der anderen Hälfte wird vierfach erstattet. Das heißt, ein Achtel ergaunert ist gleich Offenbarungseid, komplett pleite. Hier ist ein Zachäus, dem die Begegnung mit Jesus das Herz von seinen alten Götzen weggerissen und an einen neuen, den wahren Gott drangehängt hat. Wir bekommen andere Berichte von Begegnungen mit Jesus. Das sind Leute, die fragen Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt ihnen so Verschiedenes. Auf der Frömmigkeitsskala haben die auch ein gewisses Ranking schon erreicht. Und dann kommt der Punkt, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Und an dieser Stelle gehen sie weg, denn sie hatten viele Güter. Jesus trauert darüber. Aber darin wird eine Wahrheit deutlich, die Martin Luther in seiner Auslegung zum ersten Gebot so formuliert hatte. Eigentlich gibt es keine wirklichen Atheisten. Du kannst zwar behaupten, du glaubst an keinen Gott, aber alles, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und solange du dein Herz noch an irgendetwas hängst, was nicht der lebendige Gott ist, solange versuchst du mehreren Göttern zu dienen und Jesus sagt, das geht schief. Zwei gleichzeitig geht nicht. Du wirst den einen hassen, den anderen lieben. Und der, den du liebst, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach immer der Götze sein, der dich zieht und nie der Gott, der dich ruft. Darum mach dich auch an dieser Stelle mal ehrlich, so ehrlich wie Zachäus. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott, ob du das willst oder nicht. Deswegen lass dem Sünder Heiland, der gekommen ist, um dich in deiner Verlorenheit zu suchen, die Hoheit zu, dein Herz loszureißen von dem, was nicht Gott ist, und es in seine Hand zu schließen und es an den zu hängen, der wirklich Gott ist. Das ist die Lebenswende des Zachäus, die in seinem Leben dazu führt, dass er als jetzt total pleite in ein reiches, neues Leben geht, als erlöstes Gotteskind, als Eigentum Jesu Christi. Ob er mit Jesus gegangen ist, erfahren wir nicht. Bartimäus hat es ja dann getan. Vielleicht ist er auch geblieben, aber als ein völlig anderer. Als einer, zu dem Jesus auch sagt, auch er ist Abrahams Kind, das war ihm verloren gegangen. Davon war er getrennt. Jetzt ist er wieder aufgenommen, gerade auch in dem Sinne, wie das gedacht ist mit den Abrahams Kindern, nicht im pharisäischen Sinne, sondern im Sinne der Gottesbeziehung im Sinne des Glaubens, wie Abraham Gott geglaubt hat und dadurch gerecht wurde. Dieses Heil ist Zachäus widerfahren durch die Begegnung mit Jesu und durch die Bereitschaft, sich ohne Kompromisse, ohne Netz und doppelten Boden, ohne weitere Fassaden in die Begegnung mit der Majestät Jesu stellen zu lassen. Und dieses Heil ist Zachäus widerfahren, indem er die Autorität Jesu, auch die Autorität, ein Leben auszurichten, ein Leben in die Buße und in die Korrektur zu führen, in seinem Leben mächtig hat werden lassen. Sein Herz hing nicht mehr an dem alten Gott, sondern an dem neuen. Und diese Befreiung des Herzens führt dazu, dass er als nunmehr bankrotter Oberzollchef ein Leben der Freiheit und Freude führen kann, weil es ein Leben ist, das Jesus heil gemacht hat. Dieser Zachäus hat sich suchen und finden lassen in seiner Verlorenheit, weil er Jesus kennen wollte, wer er wäre, und weil er sich von Jesus in kompromisslose Begegnung hat rufen lassen und weil er die Autorität der Herrschaft Jesu kompromisslos in sein Leben hat hineinreden lassen. Darauf gibt Jesus das Siegel: Dieser Verlorene ist gefunden. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ich persönlich wünsche mir, dass Jesus mir Anteil gibt an den Haltungen, die den Zachäus zu Jesus gebracht haben, und Anteil auch daran gibt, solche heilsamen Begegnungen mit Jesus zu haben, die mein Leben in sein Heil bringen, und solche heilsamen Begegnungen mit Jesus zu haben, die mein Leben unter seine Autorität bringen, mit allen Konsequenzen, die das dann hat. Lasst uns noch mal miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, nun bitten wir dich darum, dass du unsere Herzen nimmst und genau in solche Heilsbegegnung mit dir hineinstellst. Wir bitten dich, dass du unsere Fassaden zerbrichst. Wir bitten dich, dass du unser Selbstgemachtes zerbrichst. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen löst von dem, was nicht Gott ist, und an deinen Vater, unseren Vater, den einzig wahren Gott, hängst, dass wir ganz an dir und ganz an ihm hängen und keine anderen Götter haben neben dir, und dann froh und frei werden dadurch, dass wir dein Eigentum sind und dass deine Macht unser Leben erlöst und bestimmt. Amen. Amen.